wie ich lernen kann aus den Daten und Verhalten oder auch andere Signale wie zum Beispiel Hirnaktivierung beeinflussen kann. Ratingdaten, wo Menschen auf dem Smartphone zum Beispiel verschiedene Fragen beantworten. Es gab Schülerinnen, die gerade die Aufgaben dann gemacht haben, wenn es ihnen schlecht ging und das Gefühl haben, es hat ihnen auch geholfen. Kann ich durch KI das ein bisschen besser personalisieren? Also kann ich die Zuweisung dieser Gesundheitsangebote an den Moment und an den Kontext, in dem der Mensch ist und an seine eigene persönliche Dynamik anpassen?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dr. Med KI, AI and Brain Health. Wir wollen heute über Zeitreihen sprechen, also dynamische Signale, die sich über die Zeit verändern, wie diese mittels KI-Algorithmen analysiert werden können und wie man sie im Bereich der Psychiatrie anwenden kann. Und ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast, der hier ist, Professorin Georgia Koppe. Magst du dich vielleicht kurz vorstellen?
Ja, danke Kerstin für die Einladung erstmal. Also ich bin Georgia, ich bin Professorin für wissenschaftliches Rechnen an der Heidelberger Universität, war lange in der Psychiatrie, also im psychiatrischen Forschungsbereich und habe mich jetzt ein bisschen erweitert auf Psychologie im entferntesten Sinne und an der Schnittstelle mit KI.
Ja, spannend. Mein Name ist Kerstin Ritter, ich bin hier vom Hertie AI-Institut für AI and Brain Health. Was sind so die drängendsten Forschungsfragen in deinem Feld? Was interessiert dich?
Ja, was mich persönlich interessiert, ist, wie ich Verhalten oder auch andere Signale, wie zum Beispiel Hirnaktivierung, beeinflussen kann, indem ich Zusammenhänge im Verhalten oder in der neuronalen Aktivierung lernen kann aus den Daten und wie ich diese Zusammenhänge dann wiederum nutzen kann, um die zu beeinflussen.
Okay, und du analysierst ja Zeitreihen, also was sind Beispiele für Zeitreihen, also was schaust du dir da an?
Genau, wir haben vor allem zwei, denke ich mal, große Bereiche oder größere Bereiche. Das eine sind Rating-Daten, das heißt, wir nennen die Ecological Momentary Assessments oder EMA-Daten in kurz. Das sind Rating-Daten, wo Menschen auf dem Smartphone zum Beispiel verschiedene Fragen beantworten auf sogenannten Likert-Skalen, ne? Auf einer Skala von 1 bis 7, wie gut geht's mir oder wie viel Sorgen habe ich, solche Daten. Und die anderen großen Daten, die wir analysieren, sind vor allem Hirnsignale, meistens mittels funktioneller Magnetresonanztomographie, also fMRT, aber auch andere, also zum Beispiel auch elektrophysiologische Daten von Tieren oder EEG-Daten, sowas, was wir halt aufnehmen können und manchmal auch gekoppelt mit Verhalten während Experimenten.
Und diese Zeitreihen, wie sind die aufgebaut? Also wie zum Beispiel für die EMA-Daten, werden diese Daten über Tage, Wochen, wie oft werden die Leute befragt?
Sehr unterschiedlich. Also für die Art von Methoden, die wir gerne anwenden und auch mitentwickeln, brauchen wir schon ein bisschen mehr Daten. Also wir brauchen eigentlich schon im besten Fall über Wochen, wenn es um EMA-Daten geht, manchmal auch über Monate. Aber vor allem ist es gar nicht so wichtig, dass es ganz, ganz viele Monate oder Wochen sind, sondern dass sie viel am Tag sind, also dass wir so eine Art Intense-Sampling haben, wo wir wirklich auch Zusammenhänge ganz gut erkennen können. In den Hirnsignalen beispielsweise haben wir ja pro Sekunde oder manchmal mehr sogar Aufnahmen, je nachdem, welche Sampling-Methode verwendet wird. Und da haben wir dann eben mehr Informationen über die zeitliche Entwicklung. Und so ist es bei den EMA-Daten auch. Also im besten Fall viele Ratings am Tag, vielleicht 6, 8 und das dann über mehrere Wochen.
Und diese EMA-Ratings, die machen dann Probanden oder Versuchspersonen, Patienten, gesunde Kontrollen, ganz unterschiedliche Gruppen.
Genau, also es ist immer so eine Frage, ob man eine klinische Studie macht oder erstmal eine Forschungsstudie und wir sind immer noch in der Forschungsstudie in diesem Bereich und da haben wir jetzt zum Beispiel eine Studie durchgeführt zusammen mit unserem Public Mental Health Department, wo wir auf Jugendliche zugegangen sind, so zwischen 16 oder mal auch älter, die sich aber trotzdem schon, die eine Neigung zu negativen Gefühlen und so weiter hatten, also die auch einen Bedarf hatten, sich besser fühlen zu wollen. Und genau, das sind dann also keine Patienten, aber trotzdem Menschen, wo wir denken, die können von einem Angebot profitieren. Und bei den Hirnsignalstudien ist das sehr unterschiedlich, ob das jetzt Patienten sind oder gesunde Probanden.
Und die Jugendlichen, fanden die das gut, am Handy so oft solche Fragen zu beantworten?
Ja, das ist eine spannende Frage. Also wir haben in dieser Studie, es war ein größeres Projekt und es wurde auch begleitet durch sogenannter partizipativer Begleitforschung, wo viele Befragungen gemacht wurden mit kleinen Gruppen und wirklich nochmal qualitativ untersucht wurde, wie haben die Schüler das empfunden. Und die Rückmeldungen waren überwiegend positiv, also für eigentlich überraschend positiv aus meiner Sicht. Klar gibt es natürlich auch Rückmeldungen, dass es manchmal auch gestört hat, gerade wenn man im Unterricht ist und dann vielleicht mal ein anderer Schüler neben einem war und man das Gefühl hatte, man muss jetzt eigentlich, aber man kann gerade nicht. Aber überwiegend hatten wir auch sehr positive Rückmeldungen, dass die SchülerInnen auch selber gelernt haben, indem sie diese Frage ausgewertet haben oder eingegeben haben, selbst über sich sehr viel gelernt haben. Also zum einen hatten sie auch kein Problem damit, die Daten zu teilen, was mich auch schon überrascht hat. Die Jugendlichen sind sehr offen, ihre Daten zu teilen, weil sie, also traurigerweise, weil sie das Gefühl haben, dass sie schon einen großen Datenverlust haben und viel schon solche Apps machen. Aber sie sind bereit, für medizinische Zwecke sowas zu teilen. Und fanden es dann, wie gesagt, spannend, über sich selber Dinge zu lernen und selber zu reflektieren. Warum geht's mir eigentlich so? Warum habe ich das gerade angeklickt oder warum habe ich das gerade ausgefüllt?
Das heißt, Sie haben dann auch direkt eine Rückmeldung gekriegt oder Sie hatten auch Zugang zu Ihren Zeitreihen, um zu sehen, wann es Ihnen besser geht und wann es Ihnen schlechter geht?
Ja, also es wurde ein Dashboard entwickelt auch, wo man dann später auch reingucken konnte und sich seine Zeitreihen auch über die Zeit, also seine angegebenen Zeitreihen und Werte angucken konnte. Genau, das heißt, man konnte das reflektieren. Und ich weiß aber gar nicht so sehr, ob das jetzt wirklich auf das Dashboard abzielte, diese Rückmeldung, oder wirklich einfach die Tatsache, dass ich sowas gefragt werde, sowas eingebe und dann auch selber anfange, mich zu fragen, ja, wie geht's mir eigentlich?
Ja, interessant. Und wie alt waren die Jugendlichen?
Ja, es war unterschiedlicher. Genauen Einschlusskriterien habe ich gerade gar nicht im Kopf, aber so im Bereich von 16, 18 Jahren überwiegend in diesem Bereich.
Okay, und mussten Sie immer zu einem bestimmten Punkt diese Fragen beantworten? Also habt ihr das gebraucht für die Zeitreihen, dass es eine genaue zeitliche Auflösung hat? Oder war das auch ein bisschen flexibel?
Das hat sich auch, also es waren drei Studien und das Design hat sich danach über die Zeit ein bisschen geändert, weil wir auch versucht haben, quasi in Abhängigkeit der Rückmeldung, die wir bekommen haben für die Studie, auch die experimentelle Design ein bisschen anzupassen. Das war explizit so iterativ gedacht, dass die Begleitforschung uns hilft dabei, dann auch die Einstellung ein bisschen besser zu machen. Und es waren nicht immer feste Zeiten. Es konnte halt dann auch ein bisschen randomisiert am Tag kommen und man konnte es auch wegdrücken. Also man musste es natürlich dann auch nicht ausfüllen. Und es gibt natürlich auch viele, wo die Daten jetzt nicht so üppig sind, die dann nicht jedes Mal ausgefüllt haben oder wo es Tage gab, wo sie halt gar nicht ausgefüllt haben und dann in den nächsten drei Tagen dann wieder voll. Das war sehr unterschiedlich.
Genau. Ja, und ich meine, fehlende Daten sind natürlich auch immer ein Problem dann in der Datenanalyse. Genau, wie geht ihr damit um? Habt ihr dann teilweise Leute komplett rausgenommen oder habt ihr die versucht zu ersetzen?
Also wir entwickeln Modelle, die im Grunde auch damit umgehen können, wenn Daten fehlen. Also man setzt das sogenannte Missings oder Nuns. Und manchmal, was interessant ist jetzt nochmal zu den Rückmeldungen, dass diese Missings, wie wir sie nennen, tatsächlich auch informativ sein können. Also deswegen ist es eigentlich auch gar nicht so unspannend, die zu haben. Und zwar hatten wir auch die Rückmeldungen sehr unterschiedlich in dem Bereich. Es gab Schülerinnen, die gerade die Aufgaben dann gemacht haben, wenn es denen schlecht ging und das Gefühl dann, es hat ihnen auch geholfen. Mhm. Und dann gab es aber auch welche, die gesagt haben, nee, als es mir schlecht ging, als ich gemerkt habe, ich war sehr angespannt, konnte ich das gar nicht machen. Ja, und dann hat man das, diese Information aber auch in den Daten, weil sie zu dem Zeitpunkt dann eben nichts gemacht haben. Und das ist aber sehr interindividuell unterschiedlich. Aber ansonsten ist es natürlich so, dass KI-Modelle Daten wollen und man natürlich gucken muss, dass man entweder sehr effiziente Modelle hat oder versucht, in irgendeiner Weise über die Daten zu integrieren, so dass man die optimal nutzen kann. Also es ist natürlich schon schöner, wenn wir auf passive Daten umschwingen können, so dass wir nicht immer interferieren müssen mit dem eigentlichen Prozess.
Und wenn ihr jetzt diese Zeitreihen habt von den Leuten, was sind jetzt die Modelle, die ihr euch anschaut? Wie geht ihr daran?
Also wir kommen so aus der Ecke dynamische Systeme und das kann ich mal kurz erklären. Also prinzipiell ist es jetzt erstmal so, dass ich eine Zeitreihe ist dadurch charakterisiert, dass ich zeitliche Abhängigkeiten habe. Und man kann sich das so vorstellen, wenn ich eine zeitliche Abhängigkeit habe, dann habe ich Informationen aus vorherigen Datenpunkten über zukünftige Datenpunkte, ne? Weil das eben eine Abhängigkeit drin ist. Und wenn ich diese Abhängigkeit lernen kann, das heißt, wenn ich aus den Daten diesen Zusammenhang identifizieren kann, dann könnte ich den ja theoretisch nutzen, um auch Vorhersagen zu treffen. Also dann könnte ich eben diese Funktion nehmen und wieder anwenden und versuchen, zukünftige Datenpunkte prädizieren. Und unser Prädiktionsansatz besteht vor allem darin, diesen generativen Prozess zu lernen, also diese Funktion, die meine letzte Datenerhebung auf die nächste mappt, sozusagen, also die funktionelle Beziehung dazwischen. Und das ist so der Ansatz, den wir verfolgen, jetzt grob gesagt, bei diesen Modellen.
Okay, und das funktioniert dann für einzelne Schüler und Schülerinnen, dass man dieses generative Modell lernt und dann auch weitere, also auch die Zukunft quasi vorhersagt, wie sie sich in der Zukunft fühlen werden?
Also wir haben eine relativ umfangreiche Evaluation jetzt gemacht, wo wir mehrere Datensätze genommen haben und irgendwie das in verschiedene Modelle getestet haben in ihrer Vorhersagefähigkeit. Und es sind natürlich nicht ganz einfache Daten, muss man sagen. Viele Informationen fehlen uns auch, aber wir können statistisch zeigen, dass wir besser vorhersagen können als viele einfachere Modelle beispielsweise. Und auch ja Mittelwertstatistiken oder sowas, die man dann auch testen kann. Das heißt, da ist prädiktiver Charakter drin. Jetzt hängt das natürlich sehr von der Person ab. Es hängt wirklich auch, also man muss sich überlegen, ist die Information denn in den Daten, hat ein Mensch so geantwortet, dass da auch wirklich etwas zu prädizieren ist. Und das ist sicherlich nicht für alle der Fall. Und dann hängt es ein bisschen davon ab, wie viel ausgefüllt wurden. Wenn jemand eben nur einmal am Tag was ausgefüllt hat, dann wird es auch wirklich schwierig. Und man kann zum Beispiel auch sehen, dass es bestimmte Fragen gibt, die man einfacher prädizieren kann als andere. Das heißt, es hängt sehr von der Art von Frage ab, wie die variiert über die Zeit, von davon, wie der Mensch das auch anwendet und letztendlich natürlich auch, ob die Modelle das identifizieren können.
Welche Fragen kann man denn gut prädizieren?
Also das waren eher so, also ich weiß, dass es mehr so die psychologischen Skalen waren, die man ganz gut prädizieren kann. Sowas wie schläfrig sein oder so physisch orientierte Skalen waren schwieriger zu prädizieren. Ach so, okay. Was eigentlich so gesehen für uns auch ganz gut ist, weil wir eher auf die psychologischen Skalen abheben. Aber die genaue Reihenfolge müsste ich jetzt nochmal gucken. Es war aber relativ konsistent zwischen den verschiedenen Samples und auch zwischen den Methoden. Also es war spannend, dass es nicht nur mit unserer bevorzugten Methode in dieser Reihenfolge war, sondern auch mit anderen Methoden, die wir gesehen haben. Das heißt, es scheint irgendwas in den Informationen in den Daten zu sein.
Wie hoch war denn generell so die Variation in den Antworten? Also ich kann mir vorstellen, dass manche immer, es geht ihnen ganz gut, dann geht es ihnen ganz schlecht, also dass da viel Schwankungen sind und bei anderen, dass es relativ gleich ist, was ja dann für das System auch einfacher ist zu lernen, wenn es immer gleich ist.
So wie du sagst, sehr unterschiedlich. Also es gibt bestimmte Items auf jeden Fall, die auch mehr variieren als andere. Es hängt wirklich sehr vom Individuum ab und wir sehen natürlich, dass da eine gewisse Trägheit drin ist. Oder deswegen kann man sogar sehr gut, wenn man einfach nur den letzten Zeitschritt nimmt als Prädiktor für den nächsten Zeitschritt, dann ist der schon recht gut. Also da bin ich bei einer Abweichung von einem maximalen Punkt oder so im Schnitt, ja, wenn ich ein Rating von 1-7 habe. Das heißt, da ist eine gewisse Trägheit drin. Und spannend sind dann eigentlich gerade, ob man es schafft, die Veränderungen zu prädizieren, die man dann halt irgendwie auch therapeutisch nutzen möchte.
Ja, genau. Was will man denn eigentlich machen? Also wenn die sich jetzt schlecht fühlen, was kann man dann tun? Was gibt's da für Möglichkeiten?
Genau, also natürlich hat man immer auch Psychotherapie-Methoden, die man verwenden kann. In dieser Studie hatten wir jetzt kleine psychologische Trainings, die wir auch auf dem Smartphone angeboten haben. Das waren verschiedene, also beispielsweise eine kleine Meditationsübung oder man soll sich an einen ruhigen, wohlfühlenden Ort, den man sich vorher überlegt hat, sich vorstellen, da zu sein. Und also mehrere von solchen psychologisch wirksamen Tasks, die, wie gesagt, von unserer Public Mental Health, von unserer mitarbeitenden Abteilung auch konzipiert wurden als psychologische Gesundheitsangebote. Und jetzt ist es so, das waren verschiedene davon. Und wir sehen aber auch in den Daten, dass unterschiedliche Leute da unterschiedlich drauf anspringen. Das ist so ähnlich wie in der Psychotherapie, wo wir das immer wieder sehen, dass es was verschiedene Angebote einfach für verschiedene Menschen effektiv ist. Das ist eigentlich ein durchweg interessanter Befund, den wir immer wieder sehen. Und so ist es eben auch bei diesen Trainings. Und die Idee von dieser Studie war jetzt zu gucken, kann ich durch KI das ein bisschen besser personalisieren. Also kann ich die Zuweisung dieser Gesundheitsangebote an den Moment und an den Kontext, in dem der Mensch ist und an seine eigene persönliche Dynamik anpassen. Und das haben wir damit probiert. Genau.
Und das heißt, also ihr habt quasi zu jedem Zeitpunkt oder ab und zu gesagt, okay, jetzt mach diese und jene Übung. Und dann habt ihr geguckt danach, ob es ihnen auch besser geht und dann auch über einen längeren Zeitraum oder nur kurzzeitig danach oder habt ihr das auch über eine längere Zeit verfolgt?
Es gibt zwei im Wesentlichen verschiedene Messmethoden, also so wie du sagst, also man weist dann Interventionen zu, manchmal über die KI und manchmal einfach nur probabilistisch. Und das versucht man dann zu kontrastieren, genau, zufällig, zufällige Zuweisung, einfach damit man die Bedingungen vergleichen kann am Ende. Und man muss sich vorstellen, das ist eh schon ein schwieriger Vergleich, weil alle Interventionsangebote im Grunde ja schon designt wurden, um zu helfen, ne? Was war denn jetzt deine zweite Frage? Das war, genau, wie misst man das dann? Also zum einen können wir gucken vorher, vor der Studie und nachher, nach der Studie, wie sich die allgemeinen gesundheitsbezogenen Ratings, also wie sich ja Symptome oder Gefühle verändern. Und da gibt es verschiedene Skalen, die man sich da anguckt. Und da sehen wir im Prinzip in allen drei Studien, dass es signifikante Verbesserungen in der Psyche gibt. Was man sozusagen als lang, oder ich weiß nicht, ob man Langzeiteffekt nutzen kann. Man kann natürlich sicherlich auch für viele Monate später nochmal fragen. Aber in dieser Zeit, in diesem Zeitraum von 6 Wochen, wo sie die Studie durchgeführt haben, hat es zu einer insgesamten globalen Verbesserung geführt. Und dann kann man natürlich auch gucken, wie ist es instantan? Und zwar kann ich gucken, wie geht's mir im nächsten Zeitpunkt? Also habe ich sofort eine Wirkung von dieser Intervention? Ich kann aber auch versuchen, anhand der Modelle zu prädizieren, zum Beispiel auf einen Tag hinweg, zu gucken, wie entwickelt sich das denn? Es ist durchaus denkbar, dass es Übungen gibt, die erstmal unangenehm wirken auf die Psyche, weil ich mich vielleicht mit irgendwas auseinandersetzen muss oder irgendwelche Gefühle zulassen muss, die aber langfristig dann doch wieder einen positiven Effekt haben. Das heißt, es gibt da verschiedene Zeitskalen, die interessant sind, sich anzugucken und die wir uns auch angucken.
Und nachdem jetzt diese Studie durchgeführt worden ist, ist die Idee, das breiter anzuwenden und auch mehr Schülerinnen zugutekommen zu lassen, oder?
Ja, im Grunde schon. Es ist immer eine Frage der Finanzierung, muss man dann auch sagen. Ne? Also das Grundgerüst steht. Wir haben auch schon einen Folgeantrag gestellt, wo wir hoffen, dass der auch noch positiv evaluiert wird. Und dann könnte man sowas dann weiter skalieren. Also mittlerweile sind schon wieder neue Apps entstanden, sodass man wieder versuchen muss, die KI ein bisschen anders einzubauen. Das ist also wieder eine technische Entwicklung notwendig. Aber auch sind wir auch weiter, wir haben jetzt diese Datensätze, das heißt, wir können auch da nochmal optimieren, welche KI wir da einbauen wollen, wie die Parameter genau aussehen sollen, ob wir vielleicht noch ein bisschen cleverer über die Daten integrieren können. Also wir können jetzt auch viel optimieren, was die Methode angeht. Und dann ist schon angedacht, das weiterzumachen, aber das hängt davon ab, ob wir das auch finanziert bekommen.
Aber das würde ja dann schon Psychotherapie eigentlich ersetzen wollen und man hätte quasi nur die App auf einem Handy.
Da bin ich natürlich sehr vorsichtig. Also ich würde sowas nie als kompletten Ersatz nehmen, sondern eher, es hat mir auch dann als Rückmeldung auch teilweise von so einer Teilnehmerin, das hat durchaus geholfen. Aber ich denke auch nicht, dass es eine ganze Psychotherapie ersetzt. Ich denke da eher an Konzepte in der Zukunft. Zum einen, zum Beispiel, wenn man nicht sofort in die klinische Versorgung kommt, dass man auch Wartezeiten überbrücken kann und einfach schon mal selber was für sich tun kann. Vielleicht ist man auch noch nicht sofort gleich krank, aber braucht einfach eine Unterstützung im Alltag, vielleicht eine Reflexion im Alltag. Dafür ist es sicherlich nicht verkehrt. Und das Dritte, was man andenken kann, was wir auch teilweise schon überlegt haben und auch in einer Studie in anderem Sinne ohne KI, aber auch mit Rückmeldung von Statistiken probiert haben, ist, dass man das mit Psychotherapie koppeln kann. Also im Prinzip könnte man das Smartphone im Alltag oder eine App im Smartphone aufs Smartphone laden. Die Patienten füllen regelmäßig Fragen aus und der Therapeut kriegt dann wie eine Art Zusammenfassung über simple Statistiken, wie hat sich das verändert, wann war das besonders schlecht, die Stimmung, was ist da passiert, kriegt eine objektive Rückmeldung, so ein bisschen wie man früher Tagebücher geführt hat oder wo die Psychotherapeuten einem Aufgaben mitgegeben hat, die man jetzt aber ein bisschen systematisierter machen kann, vielleicht ein bisschen einfacher auch, weil es einfacher ist, wenn man so ein bisschen gefragt wird, als wenn ich da jetzt selber ein Buch rausholen muss oder ein Dokument oder so. Und dann hat man ein bisschen objektiver Statistiken, die vielleicht auch in der Psychotherapie helfen. Genau.
Ja, spannend. Und wie spezifisch ist die App für Jugendliche? Also würde die für Erwachsene eigentlich genauso funktionieren?
Ja, das ist jetzt eine Frage, die man wahrscheinlich den Therapeuten stellen müsste, weil die, wie gesagt, die Intervention design. Ich würde denken, dass das schon allgemeine Übungen sind, die sich auch, die sich übersetzen lassen, also die sich übertragen lassen. Aber ich kenne jetzt keine Zahlen über die Wirkmechanismen in den unterschiedlichen Stichproben. Also wahrscheinlich hängt schon davon ab, dass ich ein bisschen mit Smartphones umgehen kann, dass ich offen bin für solche Übungen. Ja. Ich habe immer das Gefühl, dass jüngere Menschen da manchmal ein bisschen offener für sind. Sieht man auch in den Fragen, wie gesagt, die sind sehr bereit, an solchen Dingen teilzunehmen. Viele von denen haben bereits Gesundheits-Apps getestet, ob es jetzt irgendwelche Sport-Apps sind oder Ernährungs-Apps. Also die Idee der Optimierung ist, glaube ich, schon sehr stark verankert in den Jugendlichen. Das kann man sicherlich auch kritisieren. Aber genau, man muss wahrscheinlich offen sein, das dann auch wirklich zu machen und auch vielleicht auch teilweise am Anfang noch angeleitet werden, das auch richtig zu machen.
Ja, und was für zusätzliche Daten fändest du spannend? Also du hast schon mal nach also passive Daten, die mit dem Smartphone erhoben werden. Was zum Beispiel? Was
also ja, also man kann ja mittlerweile sehr viel erheben mit diesen Smartphones und da also zum Beispiel, ob es jetzt GPS-Daten sind und ich dann später gucken kann, wo hat sich jemand befunden und ich kann das matchen mit einer Karte und kann gucken, war ich jetzt irgendwie unter Menschen, war ich im grünen Bereich, habe ich mich viel bewegt? Das macht sehr viel für unsere Psyche. Wir uns bewegt haben, habe ich lange, weil ich, also auch wenn es nur ist, dass ich lange zu Hause war und ich davon ausgehen kann, dass ich gut geschlafen habe oder also sehr unterschiedlich, ne? Es gibt sicherlich Leute, die sich dann anfangen, wenn es ihnen nicht gut geht, zurückzuziehen und vielleicht mehr Zeit zu Hause zu verbringen und umgekehrt. Oder wenn ich mir an jemanden denke, der vielleicht eine Alkoholsucht hat oder so und ich merke, okay, der ist jetzt um 9 Uhr abends irgendwie in der Bar vorbeigelaufen, sollte ich vielleicht eine Message geben, sagen, oh, jetzt musst du aufpassen. Ne? Oder wenn ich das sogar prädizieren kann anhand der Anspannung vielleicht, weil ich noch zusätzlich Herzrate mitmesse. Also solche Sensoren wären natürlich super interessant. Aber macht es natürlich auch sehr viel schwieriger in so einem Studiendesign. Aber auch weitere Daten, die ich passiv aufnehmen kann, wie auf dem Handy zum Beispiel, wenn ich in irgendwelchen Social-Media-Netzwerken drin bin. Wie oft chatte ich mit meinen Freunden über Facebook oder heutzutage TikTok. Ich weiß nicht, was man heutzutage alles nutzt. Aber da ist, natürlich kann man sich vorstellen, dass da ganz viel Information drin steckt.
Und sind das auch Daten, die Jugendliche vor allem auch teilen würden? Wahrscheinlich schon.
Also wir haben halt nicht ganz spezifisch nach verschiedenen Apps gefragt, aber wir hatten, bevor wir mit der Studie angefangen haben, allgemein gefragt, wie offen die sind, ihre Daten zu teilen, auch für verschiedene Daten, auch glaube ich GPS war auch dabei. Und das hatte mich tatsächlich überrascht, weil ein sehr, sehr großer Anteil, die keine Probleme hatten, damit zu teilen. Das liegt teilweise daran, wie gesagt, weil sie eh schon das Gefühl haben, dass sie ständig irgendwelche Daten freigeben müssen für die Anwendung anderer kommerzieller Apps. Und zum anderen aber auch, dass sie sagen, na gut, das ist dann jetzt hier Gesundheitszwecke und ich gebe eh schon meine Daten preis. Warum dann nicht gerade auch hierfür, für die Forschung und für die Verbesserung von öffentlicher Gesundheitsversorgung? Das waren so die zwei Faktoren, die ich so in Erinnerung habe noch.
Ja, noch eine Frage zur Modellierung. Wenn man jetzt diese passiven Daten hat und jemand zu Hause ist, kann das ja unterschiedliche Gründe haben. Kann sein, dass ihm wirklich schlecht geht, kann aber auch sein, dass er das Bein gebrochen hat. Wie kann man mit solchen Variablen umgehen? Kann man die KI-Algorithmen darüber informieren? Wie würdet ihr das machen?
Ja, das ist eine spannende Frage. Also ich, wie du auch sagst, was auf jeden Fall so ist, ist, dass wir sehr unterschiedliche Dynamiken haben. Das sehen wir auch, ne? Die eine Prädiktor, also eine Variable, die bei einer Person prädiktiv ist, ist bei der anderen nicht mehr prädiktiv. Und damit geht man zum einen natürlich um, dass die Methoden auf die Person individualisiert sind. Natürlich ist es auch denkbar, dass wir Dinge, wo wir dann Abweichungen sehen, wo etwas von der Norm, irgendwie, wenn wir sehen, das Modell macht andere Vorhersagen als vor 2 Wochen oder so, dass man das als Anlass nehmen kann, nochmal nachzufragen und zu gucken, ist da gerade irgendwie was passiert. Das ist aber wieder nicht ganz so datengetrieben. Also es macht es natürlich immer schwieriger, wenn man dann noch was Zusätzliches einbauen muss. Also was schon spannend wäre für die Zukunft ist, wenn man die Modelle adaptiv mit Daten füttern kann. Es könnten vielleicht neue Variablen dazukommen, andere werden vielleicht wieder rausgenommen. Aber wie gesagt, das haben wir jetzt in der Form noch nicht gemacht. Also ja, wenn jetzt nicht mehr das Bein bricht beispielsweise, da hätten wir jetzt so gesehen keine Lösung für. Es kann halt nur sein, dass das in der Statistik, die dann produziert wird, einfach zu Veränderungen führt.
Genau, und die müssen wir sich dann nochmal genauer angucken. Ja. Vielleicht nochmal zum anderen Thema, zu den funktionellen MRT-Daten. Was schaut ihr euch da an? Was ist da die Anwendung?
Ja, auch da ist im Grunde haben wir einen ähnlichen Ansatz. Also die Idee ist immer, dass wir Zusammenhänge aus Daten identifizieren, also lernen, wie man im KI-Bereich sagen würde. Und eine Art Abbild von diesem System machen, was wir versuchen zu lernen. Also wenn wir zum Beispiel das Gehirn haben, kann auch Gehirn und Verhalten sein, versuchen wir also ein Modell zu lernen, was eine Art als Abbild genutzt werden kann von dem Gehirn, so dass wir das dann simulieren können, also ein generatives Modell, was wir simulieren können, worauf wir dann Berechnungen durchführen können, die es vielleicht perturbieren können, dass wir mechanistisch analysieren können einfach. Das heißt, wir versuchen wirklich aus den Zeitreihen des Gehirns ein Modell vom Gehirn zu lernen und dann zu gucken, kann ich mit diesem Modell bestimmte Zustände erzeugen? Also könnte ich zum Beispiel den Zustand vom Gehirn verändern, indem ich irgendwo an einem bestimmten Punkt ansetzen würde, sei es über experimentelle Reize, wenn ich darüber Informationen habe, aber sei es auch einfach in Simulationen, wo müsste ich stimulieren, wo muss ich die Gehirnaktivität auslenken, um das Gehirn in einen anderen Zustand zu überführen. Konkret hatten wir da gerade, also da fangen wir gerade mit an, und wir hatten einen Datensatz von remittierten depressiven Patienten und Gesunden, die eine Art Stimmungsinduktionsparadigma durchlaufen haben, wo sie einmal in einer Ruhebedingung waren, wo sie eigentlich quasi nichts machen mussten, und eine andere Bedingung, wo sie ganz negative, traurige Worte gesehen haben, gelesen haben, sodass sie sich auch negativ gefühlt haben. Das kann man auch nachweisen und messen. Die Idee ist dann zum Beispiel zu gucken, wie passiert dieser Übergang? Wie komme ich von dem einen Zustand in den anderen? Und auch wieder zurück. Und sowas kann man in Simulationen rechnen. Also wenn ich ein Modell vom Gehirn habe, was während diesen Zuständen gemessen wurde, kann ich nachher gucken, wie oder wo müsste ich wie stimulieren, um dieses System in einen anderen Zustand zu überführen. Das sind Sachen, die wir gerade machen. Und was man natürlich langfristig vielleicht dafür nutzen kann, um auch Stimulationsparadigmen therapeutisch zu nutzen, zu gucken, wie muss ich zum Beispiel über nicht invasive Verfahren, es gibt ja im Neuroimaging-Bereich nicht invasive Stimulationsverfahren, worüber ich Hirnstimulation betreiben kann, kann ich das vielleicht noch optimieren? Kann ich vorhersagen durch das Modell, wie eine Stimulation das Gehirn beeinflusst? Und kann ich diese Vorhersagen nutzen, um die Schleife quasi rückwärts aufzuziehen und zu gucken, wie muss ich jetzt stimulieren, um etwas Bestimmtes zu erreichen?
Und an was für Erkrankungen denkst du da? Also du hast gerade von Depressionen gesprochen als eine Anwendung, aber...
Ja, es muss vielleicht auch gar nicht Krankheiten sein. Es kann auch sein, dass ich meine Performance oder dass ich irgendwie auch mechanistische Fragen über das Gehirn habe und ich mache gerade eine kognitive Aufgabe und ich möchte stören. Ich möchte gucken, wo kann ich am besten diese Aufgabe stören oder möchte ich am besten diese Aufgabe irgendwie vielleicht sogar noch die Performance verbessern. Und ich denke einfach dadurch, dass wir Vorhersagen machen können, die wir dann auch testen, haben wir eine Art kausalen Zusammenhang, den wir dann überprüfen können, und so dass wir auch wieder da Hirnmechanismen identifizieren können, wie sowas eigentlich funktioniert. Also wenn wir es wirklich schaffen, die Vorhersage zu machen, wenn ich da stimuliere in der Frequenz, ne, im Vergleich zu irgendwas anderem, und das wird dann zu dem und dem Verhalten führen und das passiert dann auch, dann glaube ich, habe ich ein bisschen was gelernt.
Ja, das klingt natürlich super. Vielleicht nochmal zurück zu dem Modell, was ihr lernt von dem Gehirn. Das Gehirn besteht natürlich aus ganz, ganz vielen Nervenzellen, und man auf einer bestimmten Auflösung kann man die eben messen mit FMRT, das in solchen Voxeln. Modelliert ihr das für jeden Voxel einzeln oder schaut ihr euch das für unterschiedliche Regionen ein? Gibt es bestimmte Regionen, die euch mehr interessieren als andere?
Ja, allgemein kann man das aufs ganze Gehirn anwenden. Ist eine Frage, ob es sinnvoll ist. Also man hört sich immer so ein Trade-off zwischen, wie viel Rauschen hast du in deinen Daten und oder kannst du vielleicht vorher Hirnregionen identifizieren, wo du weißt, die sind irgendwie relevant. Also das ist die erste Überlegung. Sowas kann man natürlich auch mit Klinikern zusammen machen, dass die Regionen identifizieren, die irgendwie relevant sind. Also prinzipiell erstmal braucht die Methode das nicht unbedingt. Und was wir dann aber schon machen, ist zu versuchen, die Dimension ein bisschen zu reduzieren. Zum Beispiel über ein Dimensionsreduktionsverfahren, sodass wir aber schon auch von der Voxel-Ebene auf diese Dimensionsreduktionsebene kommen, aber auch wieder zurück. Das heißt, theoretisch hat man schon Vorhersagen auf dem Voxel-Level.
Vielleicht erklär doch nochmal, wie die Modelle genau aussehen. Also auch, ihr müsst ja auch das Modell erstmal trainieren und dann müsst ihr das testen. Wie geht ihr da vor?
Genau, also das sind sogenannte Zustandsraummodelle. Das heißt, wir trennen zwei Ebenen, eine Art latenter Ebene, das heißt unbeobachtete Dimensionen, die eigentlich das dynamische System aufspannen. Das machen wir normalerweise über bestimmte Arten von rekurrenten neuronalen Netzen. Die haben auch eine gewisse Architektur, auf die ich jetzt schwer in Worte eingehen kann. Aber im Grunde ist die Idee, das sind solche mächtigen Modelle, die jede oder fast jede Dynamik lernen können. Also die sind erstmal so allgemein aufgesetzt, dass sie andere dynamische Systeme approximieren können, sagen wir dazu. Und das relativ universell. Und dann haben wir eine Beobachtungsebene, die diesen latenten Raum auf die Daten, ja, man sagt dazu decoded oder zurückmappt, sage ich mal. Das bedeutet also, wir haben halt noch mal eine Funktion, diese latenten Zustände, die das dynamische System aufspannen, wieder auf die Beobachtungsebene zurück transformiert. So das zur Architektur. Und dann gibt es aber, was wichtig ist bei den Methoden, ist eigentlich die Art, diese Modelle zu trainieren. Da gibt es verschiedene Techniken, die entwickelt wurden, um die besonders gut zu machen. Und damit meine ich, dass man manchmal Probleme mit Gradienten bekommt, beim Gradientenabstiegsverfahren, was man bei dem Trainieren dieser Modelle ja nutzt im Wesentlichen. Da gibt es eben verschiedene Methoden, wie man sowas überbrücken kann. Und man kann auch bestimmte Regularisierungen einbauen und bestimmte Dynamiken zu bevorzugen oder auch einzubauen, sage ich mal, damit man zum Beispiel verschiedene zeitliche Skalen als Information abbilden kann. Solche Methoden spielen
auch. Das heißt, ihr passt die Architekturen dann auch individuell an das Problem oder an die Daten und überlegt euch, wie ihr da am besten vorgeht, oder habt ihr so eine Standardarchitektur, die ihr immer erstmal nutzt und dann guckt, wie gut es funktioniert und dann gegebenenfalls noch Anpassungen macht?
Beides so ein bisschen. Also wir haben schon mehrere Standardarchitekturen, je nachdem, was für eine Art Datenmodalität ich habe. Also davon hängt es letztendlich auch zum großen Teil ab. Also kann ich davon ausgehen, dass ich gaussverteilte Daten habe oder eher Likert-Skalen, wie ich vorher gesagt habe. So Ratings, eine ganz andere Art von Datentyp. Und da brauche ich auch einen anderen Decoder, wie ich gesagt habe. Aber was wir schon versuchen, ist zum Beispiel im latenten Raum die Komplexität so gut zu reduzieren, wie man kann. Das heißt, wenn ich wenig Nichtlinearitäten brauche, dann versuche ich die auch runter zu skalieren, weil das macht es mir immer einfacher in der Interpretation. Also wenn ich mit einem linearen System gut prädizieren kann, dann ist das super, weil das kann ich sehr schön analysieren, da haben wir schöne Methoden für. Aber wenn ich einen nichtlinearen Bereich habe, dann wird es immer schwieriger. Das heißt, wir versuchen da schon, Komplexität zu reduzieren.
Ja, also das heißt, ihr würdet auch immer von einfacheren Modellen zu komplexeren Modellen gehen. Und wie sieht's aus mit Transformer-Modellen, die ja jetzt auch viel eingesetzt werden?
Haben wir auch schon. Also haben wir jetzt zum Beispiel auch bei den EMA-Daten mal ausprobiert, weil sie eben auch sehr mächtig sind und auch für Zeitreihen schon verwendet wurden. Und man muss aber sagen, dass die wesentlich langsamer trainieren, mehr Parameter brauchen, auch nicht so gut abschneiden jetzt für diesen speziellen Bereich. Sicherlich kann man da jetzt noch sagen, es gibt noch tausend andere Sachen, die man ausprobieren könnte. Ne? Ich denke, man braucht so ein Trade-off von Dingen, die gut funktionieren, wo dass man sieht, dass das auch besser ist als andere Dinge. Aber ich bin absoluter Freund davon zu sagen, ich versuche erstmal so simpel wie möglich, weil es viel zu sehr passiert, dass die Leute mit den komplexesten Modellen kommen und versuchen, die irgendwie anzupassen. Und am Ende hilft eine relativ naive Baseline, die Prädiktion zu machen. Also das ist schon wichtig.
Ja, habt ihr das denn bei euren Daten auch häufiger erlebt, dass es eigentlich, wenn man den Mittelwert vorhersagt oder eine andere sehr einfache Baseline?
Ja, also in den EMA-Daten ist es halt schon so, dass der, wie gesagt, der letzte Zeitschritt schon ganz guter Prädiktor ist. Immer noch nicht der beste, aber es, wenn man das jetzt einfach auslassen würde aus einer Studie, dann würde man da, glaube ich, schon einiges unterschlagen. Und ich glaube, das passiert leider auch sehr. Aber in vielen Daten, wir testen es natürlich immer. Also auch gerade im Neuroimaging-Bereich vergleichen wir dann häufig gegenüber einer linearen Methode. Und bisher war es zumindest so, dass die eben nicht so gut performieren. Ja.
Ja, interessant. Und könnt ihr auch für andere Variablen, wie zum Beispiel Alter, Geschlecht, bestimmte Erkrankungen und so weiter, könnt ihr die in die Modelle mit aufnehmen oder darauf konditionieren?
Da gibt's schon auch so auch wieder hierarchische Verfahren, wo du halt versuchst, dann stationäre Informationen dann nochmal auf das System zu mappen. Da gibt's auch Entwicklungen, jetzt nicht aus meinem eigenen Lab, aber aus dem Nachbarlab sozusagen, wo solche Zusatzinformationen integriert werden können. Das gibt's also auch mit ein bisschen unterschiedlichen Verfahren.
Und es ist generell besser, das Modell auf vielen Zeitreihen zu trainieren, also auch über Gruppen hinweg? Oder ist es besser, wenn man es individuell für jede einzelne Person anpasst?
Hängt wahrscheinlich wieder ein bisschen mit den Daten zusammen, aber wir haben sehr gute Erfahrungen mit solchen hierarchischen Modellen gemacht. Mhm. Sind auch relativ neu, und was die halt machen, ist letztendlich zu gucken, gibt es Gemeinsamkeiten zwischen Personen, die ich erstmal abbilden kann, und kann ich dann letztendlich auf das Individuum nochmal so gesagt feintunen, also kann ich dann quasi auf dem Individuum nochmal weniger Parameter nochmal nachjustieren. Das hat den Vorteil zum einen, weil ich aus vielen Daten lernen kann, also ich kann die Daten, sage ich mal, besser nutzen für den Lernprozess. Und das andere ist, dass ich eben einen niedrigdimensionalen Vektor kriege oder Features bekomme, die ich dann einfacher auf der Individuumsebene analysieren kann. Also ich kann dann zum Beispiel gucken, kann ich mit diesen wenigen Parametern clustern oder kann ich da irgendwie Gruppenvergleiche mitrechnen, und die sind, glaube ich, zugänglicher.
Ja. Und allgemein, was würdest du sagen, wie viele Leute braucht man überhaupt und wie viele Daten? Kannst du das,
ja, das ist, so angeben? Diese Frage kriegt man leider, ja, also was ist leider offen, aber es ist ja auch eine berechtigte Frage, ist aber sehr datenabhängig. Ne? Also schwer zu sagen. Kommt sehr auf die Daten drauf an, die Informationen, die in den Daten drin ist.
Ja. Was würdest du denn sagen, was sind so die Hauptherausforderungen in deiner Forschung?
Also Daten sind auf jeden Fall eine Herausforderung, also zum einen gute Daten zu kommen, zum anderen halt mit dem wenigen Daten zurechtzukommen. Ich glaube, dass wir das ganz gut meistern, mit dem, weil es ist ja eh so, im Forschungsbereich haben wir halt eben nicht die großen Datenmengen wie bei der Bildklassifikation irgendwie im Internet oder so oder mit den Language-Daten für Large-Language-Modelle, sondern wir müssen eben mit wenig Daten zurechtkommen und das ist ein Challenge, eine Herausforderung, die wir haben. Jetzt spezifische Herausforderungen für zum Beispiel diese Neuromodulation-Sachen, die ich erzählt habe, sind natürlich schon, wie sieht es denn jetzt wirklich mit, wenn ich jetzt zum Beispiel nur eingrenzen kann auf bestimmte Interventionen, die ich geben kann in der Simulation, dann muss ich auch mein Lernverfahren darauf anpassen und ausrichten. Das sind so ein bisschen technische Details, die man dann immer nochmal nachjustieren muss und nochmal gucken muss, wie ich in welcher Situation damit umgehen kann. Das würde ich sagen, sind aktuell so ein bisschen die Herausforderungen, die uns interessieren und auch generell aus möglichst vielen Daten auch die Kontrollstrategien zu lernen und mit multimodalen Daten wieder umzugehen und das sind immer so die Sachen, die uns beschäftigen.
Ja, du hast jetzt gezeigt, wie viele Anwendungsmöglichkeiten es eigentlich von dynamischen Systemen und rekurrenten Systemen. Und es gibt ja auch so viele Bereiche, wo Zeitreihen erhoben werden. Also da kann man ja eigentlich ganz, ganz viel machen. Hast du so eine Vision oder Hoffnung für die nächsten Jahre?
Also wie gesagt, für mich persönlich fände ich das ganz spannend, wenn man aus Verhaltensdaten, die wir ja wirklich einfach erheben können, vielleicht vorhersagen kann, wie schaffe ich es, Kooperation zwischen Menschen zu fördern? Ja, wie muss ich die einsetzen? Wie muss ich vielleicht eine KI gestalten, um auch eine Kooperation in bestimmten Games, die wir irgendwie abbilden können? Wie muss ich die gestalten? Was muss die machen? Oder auch generell, wie kann ich das Verhalten ein bisschen dadurch beeinflussen? Das klingt jetzt ein bisschen manipulativ, aber ich meine es wirklich in einem positiven therapeutischen Kontext. Ja. Wie kann ich Verhalten gezielt in eine bestimmte Richtung steuern, indem ich mein Experiment oder meine Intervention anpasse. Und das ist schon, also das ist eine Frage, die man auf sehr vielen Ebenen beantworten kann oder testen kann. Und da würde ich mir, also wenn ich mir was aussuchen könnte, hätte ich so ein ganz allgemeines Framework, was ich dann anwenden könnte in verschiedenen Situationen. Das fände ich toll.
Ja, das klingt aufregend und toll. Ja, vielen Dank für das spannende Gespräch.
Danke auch.
Dieser Podcast wird produziert vom Hertie AI, der gemeinnützigen Hertie Stiftung, dem Tübinger AI Center, dem KI Campus und dem COMT aus der medizinischen Fakultät der Uni Tübingen.